Hallo Salve, wir sind's wieder. Hier ist die Eishockey-Show, hier ist die tierische Besetzung mit Tick, Trick und Track. Schönen guten Abend, schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Hier ist die Eishockey-Show powered by Magenta Sport. Rick ist dabei, Basti ist dabei und der Sascha ist auch dabei.
So ist es.
Jo, und wer ist nicht mehr dabei? So fange ich an, Leute. Ich fange natürlich heute diesen Podcast, weil wir wissen, dass unsere ZuhörerInnen, gut gegendert von mir, sich im Sport auskennen, Sport interessiert sind und deshalb off-topic Eishockey. Jogi Löw macht's nicht mehr. Und ich, Basti, schlage eindeutig Rick Goldmann vor.
Was soll der noch alles machen?
Ja, aber ich glaube, er ist der richtige Mann.
Als Fußballer
übergreifend. Ich glaube, der würde.
Hast du ihn schon mal Fußball spielen gesehen?
Das ist ja genau das. Deshalb wäre er der perfekte Bundestrainer.
Du meinst, weil der eine andere Herangehensweise hätte?
Ganz andere.
Das ist vielleicht richtig.
Und ich glaube, er ist ein Turniercoach. Ich glaube, nicht ein Mann für die tägliche Arbeit, aber ein Turniercoach.
Ja.
Guck mal, da lacht er nur dumm. Hat noch gar kein Argument dagegen finden können. Oder vielleicht will er auch gar keins dagegen finden. Vielleicht
der ist
das
doch noch Trainer.
Ja. Ja, jetzt ja, hört ja auf dann. Du musst ja, jetzt schon mal anfangen, für die Nachfolge zu sorgen.
Ja.
Ja. Also du wirst es nicht. Okay. Dann sage ich vielen lieben Dank da draußen an euch.
War es das schon?
Ja, das war es schon. Er will das Thema nicht weiter diskutieren. Habe ich schon vernommen. Also ich habe mir guten Einstieg überlebt, habe ich auch überlebt, aber eigentlich habe ich mir irgendwann überlegt und jetzt ist es ein kompletter Rohrkrepierer.
Komm,
ich kann gar nicht gerade aussprechen.
Nimm halt mal schnell an, Rick.
Nein, jetzt nicht mehr.
Doch, sehr freut sich doch.
Ja, aber der erste Gast wartet doch schon wieder gleich.
Ja.
Ja, was jetzt? Also,
nimm mal schnell an, die Bundestrainerrolle.
Also wenn, dann wäre ich wirklich nur für Turniere geeignet. Das muss ich sagen, weil ich glaube, auf Dauer wird mir das die Fachkompetenz fehlen. Aber man darf ja eins nicht unterschätzen bei so großen Ämtern.
Auf Dauer wird die Fachkompetenz fehlen.
Aber nur auf Dauer.
Ja, ja. Es gibt ja zwei Ebenen und das ist ganz wichtig. Die Fachkompetenz und die Führungskompetenz. Und oft überlegt man sich das nicht. Also sehr oft werden zum Beispiel in Firmen, also jetzt nehmen wir mal an, du hast irgendeinen Verkäufer, wer wird der Chefverkäufer oder Abteilungsleiter, der beste Verkäufer? Der hat vielleicht eine maximale Fachkompetenz, der hat aber eine beschissene Führungskompetenz. Und damit, wenn du nicht von jemandem die Fachkompetenz nach vorne stellst und das genau anschaust, wird der mit Fachkompetenz auch langfristig nicht durchkommen.
Wer kennt's nicht? Kompetenz. Wer hat die Kompetenz?
Kompetenz.
Und insofern brauchst du beides, glaube ich, für so ein Amt und deswegen bin ich trotzdem raus. Aber der Fußball-Podcast, der Bundestrainer, ist übrigens nebenan.
Sehr folgt im Anschluss.
Also Kompetenz. Und da Rick Goldmann ja meist eh auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der Metaebene unterwegs ist, ist ja sowieso Kompetenz nur unterrangig. Ich wollte eigentlich vorhin Danke sagen, bevor du dann doch das Thema aufgegriffen hast.
Komm mal zum Kompetenzgerangel.
Ja. Es gab nämlich eine Menge Feedback, Zuschriften kann man ja schon sagen, auch postalisch mit einer schönen Briefmarke und über die Instagram-Accounts, aber wir haben ja das Thema in der letzten Folge nachverpflichtete Importspieler auch im ersten Teil diskutiert. Und das hat doch...
Insbesondere Bezug auch auf die Wirtschaftskompetenz.
Ja, aber das hat doch einige dazu angeregt, sich dazu zu äußern. Und da sagen wir gerne immer Danke. Finden wir gut, wenn wir damit auch ein Diskussionsthema auslösen. Und wer Lust und Laune hat, kann natürlich sowieso immer gerne mitdiskutieren oder einfach auch mal Feedback geben. Auch einen Gast vorschlagen, hören wir uns auch an. Wissen wir nicht, ob wir es dann machen oder umsetzen können, aber ihr könnt euch jeden wünschen. Manchmal geht es ja auch nicht.
Manchmal geht es nicht, genau. Auch weil die Mannschaften ja spielen. Zum Beispiel heute Mittwoch nehmen wir auf. Da sind schon ein paar Mannschaften raus, die heute spielen. Die kann man dann nicht anrufen. Aber trotzdem kriegen wir es eigentlich immer ganz sauber hin.
Ja, so ist es. Und ich wollte übrigens noch, und damit komme ich auch gleich noch zu einem Hinweis, hier aus der Eishockey-News, die ich natürlich auch hier druckfrisch, bin ja noch so ein Mann der alten Schule und habe das ja noch haptisch vor mir. Ja.
Du bist ja ein alter Mann in der alten Schule.
Wollte ganz kurz aus einem Interview hier von Jiří Pona, dem Agent von Leon Dreisaitl und auch von Dominik Cahun zitieren, der nämlich letztlich auch was gesagt hat in die Richtung zur Kritik an den Neuverpflichtungen, die wir hier diskutiert haben. Da sagt er, ja, er meint auch, es sollten einfach mehr junge Spieler die Chance bekommen. Das ist die Zukunft und die sind doch die Zukunft. Die Zukunft ist nicht, dass ich in diesem Jahr Corona-Meister werde. Eine Aussage und wie kriege ich da den Dreh? Ganz einfach, denn apropos Agent Leon Dreiseitel und Leon Dreiseitel, das ist der Hinweis von uns diese Woche. Es gibt auf der Plattform von Magenta Sport ein Interview mit Leon Dreiseitel. Könnt ihr euch mal drauf beamen, magentasport.de. Dann unter Eishockey, aber vermutlich ist das gut geklickt und taucht dann eh unter beliebte Clips gerade auf. Und da äußert er sich übrigens auch zur deutschen Eishockeyliga und auch zu seinen geliebten Kölner Haien, ist doch klar.
Und weil du gerade beim Thema NHL irgendwo auch bist,
ja.
Interessant, ein paar Sachen passiert in der NHL. Stützle ist Rookie of the Month geworden, also der beste junge Spieler.
Und du hast nicht gespuckt beim Month, das war gut.
Ja.
War wichtig in diesen Zeiten.
Geoff Ward, den man alle kennt in der deutschen Eishockeyliga von seiner Zeit in Mannheim und auch in Iserlohn, der ist in Calgary entlassen worden und ein neuer Spieler mit den ersten Spielen in der NHL.
Marc Michaelis aus der Taxi Squad auf das Eis der NHL. Erste Spiele für Vancouver.
Was? Was für eine Squad?
Taxi Squad.
Achso, Taxi Squad.
So nennen wir die, die noch zusätzlich mit beim Team dabei sind.
Extra für diese Saison eingeführt, dass man, falls irgendwas ist in der NHL, also falls da Corona-Fälle sind oder irgendwas, dass man immer genügend Leute mit dabei hat.
Ist das auch so eine App dann, wie dieser Taxi-Service, kann ich da auch
kannst vielleicht bestellen? Auch, kannst du bestellen, die Spieler bestellen, wenn du willst.
Oh ja, aber weil du gerade sagst, übrigens Zuschriften, ich habe auch eine Zuschrift gekriegt. Und zwar hat mir jemand geschrieben, deine saudummen Witze, dass ich die auf den Senkel gehen. Und dann hat er mir auch eingeschrieben.
Aber er meint doch nicht meine, oder was?
Doch.
Deine?
Nee.
Geht es jetzt um mich oder um dich?
Um dich.
Ja, du und machst doch die saudummen Witze. Normalerweise bist du doch der Witzeerzähler. Du meinst jetzt diese eine Folge, wo ich ausnahmsweise mal ein paar lustige Sprüche rausgehauen habe.
Und er hat gesagt, da wäre doch mal einer, der gut ist. Und zwar, zwei Kerzen telefonieren miteinander. Fragt die eine, sehen wir uns heute Abend? Sagt die andere, davon kannst du ausgehen. Das ist besser wie jeder andere von dir.
Ja, natürlich. So. Also Props. Super.
Jawohl.
Mehr davon und die trage ich dann auch gerne vor. Ich habe halt nur keinen eigenen Gagschreiber, das ist das Problem meiner Karriere.
Ich hatte Zeit, mir das aufzuschreiben, wie ich unterwegs war zum Spiel am Sonntag.
Du warst in Berlin. Rick war unterwegs, Basti. Rick durfte reisen. Das ist
in diesen Zeiten sensationell.
Rick hat die Nordgruppe gesehen. Wie ist es im Norden?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es war das zweite Spiel im Norden, das ich wirklich live in der Halle gesehen habe. Das ist immer ein großer Unterschied, finde ich, wenn man Spiele in der Halle wirklich sieht und wenn man sie am Fernsehen sieht, weil oft schaue ich einfach weg davon, was gerade im Fernsehen zu sehen ist, beziehungsweise ich schaue nicht direkt zum Puck. Man schaut auch mal auf die Bank raus und so weiter. Das ist schon sehr beeindruckend, wenn man es dann in der Halle mitkriegt. Und ich habe ja vor, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, ist die Nordgruppe schlechter als die Südgruppe und so weiter? Diese Frage geistert ja rum. Ich kann sagen, Berlin ist verdammt stark. Die hatten an dem Sonntag.
Ich frage mich, warum das überhaupt aufkam tatsächlich.
Ja, ich habe mit ein paar gesprochen. Die sagen halt einfach, wenn du Mannheim und München in einer Gruppe hast, dann hast du immer die Stärksten. Und so wie sich Ingolstadt verstärkt hat, kannst du davon ausgehen, dass diese Gruppe wahnsinnig stark ist. Das ist das, was die Leute erzählen von außen. Aber jetzt mal ganz kurz zurückkommen. Berlin. Also für mich gibt es einen absoluten Grund, also das war da auch wirklich zu sehen, warum die ganz oben sind.
Du hast sie an dem Tag gegen Iserlohn gesehen, wo sie 5-2 gewonnen haben.
Und die hätten deutlich höher führen können oder müssen vielleicht sogar nach 40 Minuten. Ich glaube, also das ist wirklich zum Vergleichen so die Art und Weise, wie souverän die auftreten in der Gruppe mit Mannheim in der Südgruppe. Ich finde, es war wirklich absolut die Handschrift von Aubin zu sehen, wie er vor einigen Jahren in Hamburg schon versucht hat, das Eishockey zu spielen, dann eigentlich in Wien wirklich deutlich zu sehen war und auch in Berlin schon zu sehen war. Aber jetzt wirklich, wie am Schnürchen hat es gehabt. Das war wahnsinnig harmonisch, das Zusammenspiel zwischen Verteidigung und Stürmer, das Zusammenspiel zwischen insgesamt Defensive und Offensive, wie man sich verhält, wie schnell man zurückkommt. Sein Spiel, das unheimlich variantenreich ist im Aufbau, auch mit einem Seitenwechsel. Und wenn man ins Drittel reinkommt, ist es Offensive, wo immer normalerweise die Seite verlagert wird, erstmal bevor man dann da aufbaut und dann entscheiden, wenn man sich festsetzt, haben die den dritten Stürmer fast immer, hat Aubins Mannschaft den dritten Stürmer an der blauen Linie oben, meistens zwischen den zwei Verteidigern in der Mitte. Und sobald der Puck in den eigenen Reihen ist und hinter der Torlinie ist, kommt er von oben reingeschossen. Und das ist wahnsinnig schwer zu verteidigen. Und auch die Spiele davor haben sie schon die Treffer erzielt. Auch da war es so. Also es war insgesamt, muss ich sagen, von den Leistungen, die ich bisher in der Halle live gesehen habe, war das nach Mannheim, die vielleicht an manchen Stellen einen Ticken schneller sind und noch agiler sind, war das die zweitbeste Leistung, die ich dieses Jahr von der Mannschaft live gesehen habe.
Dir gefällt ja auch das System. an sich, weil es auch was anderes ist als viele andere Spiele.
Wie sie es umsetzen, gefällt mir vor allem, weil es ist egal, welche Reihe, die haben alle das Gleiche gemacht und es ist egal, ob es ein Stürmer oder ein Verteidiger war, das ist wirklich so, so wie man es über Jahre hinweg von Don Jackson kannt hat, da, wenn ein neuer Spieler dazukommen ist, dass das System trotzdem immer das Gleiche war und trotzdem zielgerichtet ist. Auch Jackson macht ja oft die Seitenwechsel und so weiter und will die Scheibe halten und muss nicht den ersten Pass und nicht nach vorne hauen. Das sind fast ausschließlich richtige Entscheidungen getroffen worden von Berlin. Und das ist mit der Mannschaft, die sie jetzt haben, zu dem Zeitpunkt, da waren einige Spieler raus, da waren drei Spieler verletzt zu dem Zeitpunkt, zum Beispiel Sängerli war nicht dabei und andere. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war beeindruckt, weil auch die Mischung der Mannschaft mir gut gefällt. Wenn man mal zurückdenkt, vielleicht nur ein Satz dazu, wie Berlin richtig erfolgreich war, haben sie meiner Ansicht nach mit die besten Importspieler in der Liga gehabt. Sie haben mit die besten Deutschen gehabt zu dem Zeitpunkt, die auch abgeliefert haben, die nicht nur erfahren waren, sondern die auch abgeliefert haben. Hat man jetzt auch zum Beispiel mit Nöbels und mit Pföder, das ist Wahnsinn. Und da Reichelt noch dabei in der Reihe. Und du hast immer junge Spieler gehabt, die sie trotzdem mit reinbracht haben. Und auch das hast du dieses Jahr wieder. Die bekommen tatsächlich ihre Eiszeit und die sind auch da. Und diese Mischung gefällt mir einfach. Also da muss ich echt sagen, Hut ab. Schöne Entwicklung, was man da in Berlin sieht.
Also Rick gibt, wie man hört, den Berlinern durchaus Credit. Und zwar jede Menge.
Ja, also
hast du auf dem Zettel.
Ich bin wahnsinnig gespannt, wenn die Verzahnung kommt. Also das ist für mich wirklich diese Spiele dann von Berlin gegen Mannheim oder auch, wenn wir nachher gleich einen Gesprächspartner haben von München, das ist, weißt du, Mannschaften, die über Jahre mit die Besten waren, da bin ich echt gespannt, wie das ausschauen wird. Weil er hat echt, Berlin hat die Spiele, die ich gesehen habe im Fernsehen und jetzt auch nochmal live, der Eindruck, der hat für mich eine sehr, sehr hohe Messlatte hinterlassen.
Gut. Ja. Sicherlich auch ein Punkt und vielleicht auch gleich ein Thema im Interview, inwieweit auch die Jungs langsam mal richtig Bock haben, da mal einen Gruppenwechsel durchzuführen. Ja,
das hat, glaube ich, jeder. Ich bin echt auch heiß, die Nordgruppe zu sehen. Ja. Ich habe auch nur Südgruppe hier und die Rotation wird langsam relativ eng.
Während wir aufzeichnen, kann man ja noch sagen, die letzten Spiele sind dann am 16. und 17. März, also die letzten Spiele in den eigenen Gruppen, also Gruppe Süd und Gruppe Nord. Und dann geht's los ab dem 20. mit der sogenannten Verzahnungsrunde. Alles natürlich live bei Magenta Sport und dann ja nochmal die Doppelrunde sozusagen.
Und da wird's ja echt knackig dann mit der Verzahnungsrunde. Also ich habe nur, weil ich, warte, was ist heute für ein Tag? Also wenn der Podcast rauskommt, habe ich am Abend noch Straubing gegen Nürnberg und ich habe mal nachgeschaut, da gibt es ja noch 14 Spiele. Nürnberg spielt da 13 Spiele innerhalb von 24 Tagen dort zum Beispiel. Also dieser Rhythmus wird brutal für alle Mannschaften. Ja. Ich habe es nur bei denen explizit rausgesucht. Also es ist schon, das wird richtig sportlich.
Umso mehr sinnvoll, wenn du jetzt schon tabellarisch ganz gut stehst.
Ja.
Was, glaube ich, ein Thema ist bei unserem Gesprächspartner gleich. Aber vielleicht stehen sie auch nicht so gut, wie sie eigentlich stehen wollten. Damit sind wir nämlich jetzt beim ERC Red Bull München. Rufen wir gleich Patrick Hager an. Aber ich würde trotzdem natürlich noch einen Satz verlieren, weil deren letztes Spiel ja eben schon ein Highlight-Match war in der Deutschen Eishockey-Liga. Mal wieder zum vierten Mal gab es ja die Begegnung Mannheim gegen München und den vierten Sieg für die Adler Mannheim mit 2:0. Shoutout Felix Brückmann. Und das ist schon mal, finde ich jetzt, auch wenn wir noch in der ganz normalen Saison sind, ohne die Verzahnung bisher, eine Ansage von den Mannheimern. Und ich glaube auch etwas, was den Münchnern ein bisschen auf den Senkel geht, dass ja, man viermal verliert.
Also es sind genau die vier Siege im übrigen Unterschied, die dann das Tabellenbild auch hergeben. Denn Mannheim hat genau vier Siege mehr als München bis jetzt. Aber ja, das ist halt das Spiel, in dem du Statements setzt, tatsächlich. Finde ich.
Wir können ja
gerade also jetzt in der, wenn wir es nur in der Südgruppe lassen, das ist das Spiel, das sich über Jahre natürlich auch aufgebaut hat durch Playoff-Serien, durch eben diese Rivalität. Dadurch, dass seit 2015 kein anderer mehr Meister wurde und man sich auch immer um Platz 1 in der Hauptrunde gebettelt hat, das ist halt jetzt das Duell geworden in den letzten Jahren.
Da gebe ich dir absolut recht. Ich würde insgesamt die Ergebnisse nicht zu hochheben, auch wenn natürlich 4-0 eine klare Sprache ist. Das muss man auch auf der anderen Seite sagen.
Und Mannheim, achso, 4-0, ja.
Insgesamt, also vier Spiele gewonnen für Mannheim, meine ich damit, nicht das Ergebnis des letzten Spiels. Ich glaube, also ich möchte mal nur das Spiel, das letzte, anschauen und vielleicht mal weggehen davon, wo man alles was reininterpretieren kann. Das war Playoff-Eishockey. Also diese Intensität und auch was die Schiedsrichter da durchgehen haben lassen, da hast du ja zum Teil in einem Wechsel sechsmal 2 Minuten Strafen gehabt, wo Crosschecks und Sonstiges dabei gewesen wäre. Aber da hat man sich quasi so an Finalniveau schon mal eingestellt. Und die Intensität war Wahnsinn in dieser Partie. Also die war wirklich begeisternd, muss man wirklich sagen. Und man darf aber auch nicht vergessen, München hatte an dem Tag auch richtig gute Chancen. Also die haben wirklich gute Chancen gehabt, aber sind einfach zu keinem Treffer auch gekommen. Aber trotzdem habe ich es, also dieses Niveau macht schon Spaß. Also jetzt einfach mal so, ohne jetzt in die Bewertung zu gehen, einfach nur mal zu sagen, neutral schaue ich mir das an, Montagabends, glaube ich, war es.
Ja.
Schaue ich mir das an, da muss ich einfach sagen, boah, das ist Eishockey, das macht echt Spaß. Das ist verdammt gutes Eishockey.
Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber das ist ja auch schon seit Jahren so, dass die Hauptrundenspiele, zwischen denen, egal wann die stattfinden, dass es nichts mit einem normalen Hauptrundenspiel tatsächlich zu tun hat. Wenn du dich erinnern kannst, Dezember 2018, meine ich, war es, oder 17, ich weiß nicht, das Spiel hatten wir zusammen, das war 0-0. Und das war eines der besten Hauptrunden, also es ging dann ins Penaltyschießen, das Mannheim dann 1-0 gewonnen hat, aber wir nehmen mal die 65 Minuten her. Das war so abartig gut, das Eishockey damals.
Ich finde, über die Jahre hinweg und auch durch die Playoff-Serien, meine persönliche Meinung ist es, ich bleibe jetzt mal beim positiv besetzten Wort, ist dieses Verhältnis noch intensiver worden.
Ja.
Ich möchte nie irgendwie vom Verhasst sprechen, aber wenn man sich so kleine Sachen anschaut, merkst du schon, dass da jetzt nicht sehr viel Liebe auf dem Eis ist in dem Moment, um es so zu sagen.
Sehr schön ausgedrückt. Wir können ja mal fragen, wie es dann wirklich auf dem Eis war. Bei Patrick Hager klingeln wir durch.
So.
So, das, da sind wir. Ja, ich hatte ihm gerade geschrieben. Grüß dich erstmal, Patrick. Vielen Dank für deine Zeit schon mal vorneweg.
Grüß dich.
Genau, du bist auch sofort hier sozusagen live bei uns in der Show. Kein Vorgeplänkel und du weißt ja, wie das ist.
Ja, wunderbar.
Ne, man kann dann so Einstiegsfragen stellen. Wie geht's dir? Wir hoffen natürlich gut. Aber ich will das alles weglassen, Patrick, weil ich will jetzt auch, oder wir wollen deine Zeit auch gar nicht dann beanspruchen über die Maße und deshalb direkt rein, knallhart. 0-4 in der direkten Serie gegen Mannheim. Am Montag war das Spiel. Warum sind die Adler auch diese Saison besser als ihr? Bam!
Ich denke, Mannheim hat es letztendlich geschafft, immer einen Weg gefunden, die Spiele zu gewinnen. Ich glaube, gerade wenn man das erste Auswärtsspiel nimmt, was wir in der Finalgeschichte verlieren, wo wir selber Chancen hatten, das zu gewinnen. Und jetzt auch das letzte Auswärtsspiel nehmen, wo wir, glaube ich, viel investiert haben und viele Chancen rausgespielt haben und keine Tore schießen. Glaube ich, ist das, was Mannheim dieses Jahr geschafft hat. Abgesehen von den Spielen, wo sie völligermaßen verdient gewonnen haben, haben sie trotzdem in den Spielen, wo es knapp war oder vielleicht wir sogar einen Tick besser dran waren, haben sie den Weg gefunden, das Spiel für sich zu entscheiden. Das müssen wir so hinnehmen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja jetzt der Gradmesser für uns, hoffentlich in den Playoffs sie nochmal zu sehen, um dann das Ganze zu unseren Gunsten drehen zu können. Dass das nicht unser Anspruch ist klar. Aber ich glaube jetzt speziell auf dem letzten Auswärtsspiel können wir schon aufbauen, wenn wir nach Mannheim fahrt, in Mannheim spielt und Mannheim schießt 14 Mal aufs gegnerische Tor bei einem Heimspiel, dann kannst du als Auswärtsmannschaft nicht so viel falsch gemacht haben, bis auf das, dass man als Hände noch zu schaffen.
Hage, ich möchte ein bisschen auf das Gewachsene eingehen zwischen München und Mannheim. Wenn ich mir das letzte Spiel anschaue, finde ich, war das wahnsinnig intensiv, das Eishockey. Eigentlich ist es schon fast gewesen wie im Finale. Da waren viele, ja, so Stockchecks dabei, wo die Schiedsrichter schon haben fliegen lassen, weil sie sagen, komm, das sollen die Spieler selber ausmachen und so weiter. Ich würde sagen, ja, da lachst du schon, über die Jahre hinweg hat sich da was entwickelt. Also ich möchte nicht davon sprechen, dass da Hass auf dem Eis ist, aber es ist schon eine sehr, sehr spezielle Intensität. Wie siehst du das?
Ja, definitiv. Dass das einfach die Rivalität ist, die wie du sagst, die wächst über die Zeit. Wenn die zwei besten Mannschaften der letzten Jahre sich auch in entscheidenden Phasen im Jahr immer wieder treffen, was jetzt eben in den letzten Playoffs die Finalserie war, die wir verloren haben, oder auch im Jahr vorher haben wir sie ja im Halbfinale geschlagen gehabt. Und das sind einfach gewisse Duftmarken, die nimmst du mit. Ich sag mal, das Gerüst beider Mannschaften ist über die Jahre eigentlich in der Regel gleich geblieben und durch das schaukelt sich das natürlich hoch und letztendlich sind das dann die Spiele, die du halt eigentlich auf gar keinen Fall verlieren willst und wie du richtig sagst, die Intensität in den Spielen ist definitiv, glaube ich, nochmal ein Tick höher wie in den anderen Spielen, weil eben jeder versucht, ein Ausrufezeichen zu setzen und macht immer unglaublich viel Spaß. Beide Mannschaften auch ja, wie beim Don über Jahre sowieso. Und ich glaube, beim Pavel in Wolfsburg damals, und das hat er direkt nach Mannheim auch übernommen, sind beides Mannschaften, die dem Gegner halt einfach überhaupt keine Zeit geben, durchzuschnaufen. Da gibt es keinen großen Trap, sondern da sind die Männer in der offensiven Zone schon am Gegner dran und wollen am liebsten da die Scheibe zurückgewinnen. Und dann kommt genau das zustande, was du gesagt hast, dass einfach sehr viele Checks kommen, sehr viele Big Battles auch da sind, weil eben beide Mannschaften konstant die Lücken zulaufen und auch die physischen Voraussetzungen haben, das zu machen. Und ich glaube, das entsteht halt für den Zuschauer einfach ein sehr interessantes Eishockeyspiel.
Und Hagi, nach diesen 60 Minuten, tatsächlich auch über diese Distanz, jetzt ist es ja mittlerweile 5-6 Jahre, diese Rivalität, ist es wirklich so, dass man sich danach die Hand gibt, dass man danach auch wieder zusammensteht und sagt, ey, ein bisschen über Spiel reden, aber da bleiben tatsächlich auch Bekanntschaften und Freundschaften Freundschaften und das ist wirklich nur auf dem Eis oder wie kann man sich das vorstellen oder sind da ein paar Sachen, die sich dann so ergeben, wo du sagst, hey, auf den habe ich echt keinen Bock mehr?
Ja, ich glaube, das muss man auch unterscheiden zwischen der Playoff-Serie und einem Hauptrundenspiel. Also in der Regel, wenn wir jetzt vor Corona sprechen, dann bist du in einem Hauptrundenspiel natürlich nach dem Spiel. Triffst du dich im Gang draußen und quatscht ein bisschen, wie es den Jungs geht. In der Nationalmannschaft spielt man zusammen mit einem oder anderen Ausländer, hast du da in der Liga zusammengespielt. Das ist aber jetzt nicht nur bei Mannheim so, das ist bei den anderen Vereinen genauso, dass man sich da schon in der Regel ganz normal austauscht. In Playoff-Serien ist es während der Serie schon anders. Da ist die Distanz da schaukelt sich das ein oder andere doch auch ein bisschen höher, wie es vielleicht sonst in der Hauptrunde sein sollte. Aber ich denke, das gehört ganz normal dazu. Aber wie du am Ende richtig sagst, wenn die Serie vorbei ist, glaube ich, zeichnet auch den Sport im Eishockey besonders aus, dass dann der Handshake da ist und dann ist auch der Respekt da. Auch auf der Seite, wenn du auf der Verliererseite stehst, ist es wichtig, den nötigen Respekt zu haben, wenn man sich über 7 Spiele sagen wir, um den Sieg gestritten hat und vielleicht am Ende den Kürzeren zieht, ist es genauso wichtig, Respekt zu haben, wie wenn du die Mannschaft geschlagen hast, einfach den Respekt vom Gegner zu haben, welche Arbeit sie investiert haben. Und ich glaube, dass das immer im Eishockey ein ganz besonderer Moment ist, wenn gerade in den Playoffs dann die Mannschaften zum Handshake kommen. Idealerweise wird es natürlich auf der Siegerseite sein.
Weil du das jetzt gerade schon erwähnt hast, auch Playoffs. Wie stehst du dem kurzen Modus gegenüber?
Wir haben ja keine große Meinung oder keine große Option, das zu verändern. Deswegen glaube ich, wenn wir das letzte Jahr uns anschauen mit Corona, wie wild das Jahr durchgegangen ist, müssen wir, glaube ich, dieses Jahr das alles so nehmen, wie es kommt.
Ja, das ist klar. Hagi, ist klar, dass ihr es so nehmen müsst.
Wünschenswert natürlich nicht, ja.
Ja, ihr müsst es so nehmen, das ist ja klar, das ist ja auch okay. Aber wie verändert sich das von der Herangehensweise, von der Art, wie sich vielleicht auch eine Meisterschaft entscheidet? Was ist dein Gedanke dazu?
Ach, ich denke, dass es wilder Westen ist. Also, weil letztendlich baust du eine Playoff-Mannschaft auf, um einfach auch physisch diese harte Phase durchstehen zu können. Man hat es ja oft genug gesehen, wenn Serien oft in den ersten 2, 3, 4 Spielen noch ausgeglichen sind, dann steht 2-2 und dann geht oftmals dem einen oder anderen hinten raus die Luft aus, wenn du einfach konstant jeden zweiten Tag dann spielst und dann, sagen wir mal, eine Serie halt sich über knapp 2 Wochen streckt, dann ist es halt irgendwann so, dass in Spiel 5 oder 6 dann, wenn du einfach tiefer besetzt bist oder auch physisch stärker bist, oft die Mannschaften dann schlägst. Und ja, von was reden wir dann dieses Jahr? Wir werden dieses Jahr innerhalb von einer Woche eine Serie zu Ende spielen. Das heißt, da wird kein Verein oder keine Mannschaft wird physische oder körperliche Probleme kriegen, kann ich mir vorstellen. Zumindest nicht in der ersten Serie. Wie es dann in der zweiten und dritten Serie aussieht, ist eine andere Sache. Aber ich rede jetzt mal speziell vom Start, vom Viertelfinale. Da wird jeder aus dem Vollen schöpfen können und dann spielst du ein Spiel und dann ist du da. Also das ist halt, wie gesagt, da kann viel passieren. Da musst du von vornherein bereit sein und umso mehr zählt die alte Regel, dass du einfach kein Spiel wegschenken kannst. Das wird dieses Jahr ganz interessant sein.
Hage, jetzt habt ihr noch ein Spiel, ihr aus München. Dann ist die Gruppenphase in der Gruppe Süd abgeschlossen. Jetzt mal so rückblickend und auch vielleicht vorausschauen. Wie sehr freust du dich auf die Verzahnung und wie war es eigentlich, gegen immer die gleichen 6 Gegner erstmal zu spielen?
Ja, also ich freue mich schon einerseits auf die Verzahnung, dass wir endlich auch die Fragen beenden, wie heiß wir aufs nächste Derby sind. Da bin ich jetzt dann ganz froh, dass dann auch hoffentlich die Presseleute mal wieder das Derby außen vor lassen können, weil das haben wir jetzt durchgekaut. Na, ich glaube, der Modus war an sich jetzt im Süden, glaube ich, qualitativ. Die Mannschaften waren sehr schwer zu spielen, waren auch gegen alle Mannschaften sehr, sehr harte, physisch harte Spiele. Deswegen bin ich gespannt, wenn man Norden hochschaut, haben viele Mannschaften sehr gute Powerplay-Quoten, die schießen viele Tore. Mal schauen, inwieweit das ein anderes Hockey ist, wie jetzt hier im Süden gespielt haben. Das werden wir sehen. Bin gespannt drauf. Also ganz ehrlich, wie gesagt, wäre zwar schöner gewesen, hätten wir vielleicht ein paar Wochen früher angefangen, hätten wir es nicht so reinquetschen müssen. Aber jetzt sitzen wir hier 14 Tage rum und spielen ein Spiel und dann spielen wir 14 Spiele in 28 Tagen. Deswegen nehmen wir so, wie es ist, aber angenehmer wäre es natürlich gewesen, wenn wir ein bisschen anderen Rhythmus vornehmen können.
Der Rhythmus wird definitiv ein harter, dass es tatsächlich dann war. Hagi, kannst du dir das irgendwie erklären und weißt du, wo das herkommt, dass es irgendwie heißt, ja, die Nordgruppe sei angeblich schlechter als die Südgruppe?
Ich weiß es nicht, ob das tatsächlich so ist. Man liest ab und zu und wenn Experten drüber reden, dann spricht man oft so. Ich glaube, wie ich es gerade vorher angesprochen habe, ich glaube, dass die Offensiv, die Gruppe im Norden wesentlich offensiver agiert und die Gruppe im Süden, glaube ich, der Defensive wesentlich härter umkämpft ist. Und dann lassen wir uns überraschen, was passiert, wenn die zwei Varianten aufeinandertreffen. Wie gesagt, das werden wir sehen, wenn die ersten ein, zwei Wochen durch sind und die Mannschaften gegeneinander gespielt haben, inwieweit da eine Tendenz zu sehen ist. Aber ich glaube, wenn man die Kader oben anschaut, gerade Berlin und auch Wolfsburg, wo sie jetzt gefangen hat, da ist auch sehr viel Qualität da. Und da braucht man nicht meinen, den Norden irgendwie jetzt zu unterschätzen. Also wie ich euch gesagt habe, ich bin gespannt, wie sich letztendlich anfühlt, diese Spiele zu spielen. Und dann sind wir danach wieder schlauer.
Hagi, was mich noch interessieren würde, wie siehst du selber euer Ziel? Jetzt habt ihr ja momentan, seid ihr ein paar Punkte hinter Mannheim, auf dem zweiten Platz. Ingolstadt sitzt euch im Nacken. Das sind auch die zwei Mannschaften, gegen die ihr die letzten 7 Spiele verloren habt. Den Rest habt ihr gewonnen. Sagt ihr, ey, weiterhin bleibt unser Ziel Angriff Platz 1 oder sagt man auch ein bisschen, du, müssen wir schauen, dass wir Ingolstadt hinter uns lassen?
Na, nach hinten schauen wir nicht. Also das ist grundsätzlich, wissen wir, dass wir mit den 4 Niederlagen gegen Mannheim jetzt denen eben das Polster gegeben haben. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, was im Norden passiert. Wenn Mannheim hat, wollen wir da sein. Deswegen schauen wir definitiv nach vorne und jagen weiterhin den ersten Platz. Und wenn es am Ende der zweite wird, dann nehmen wir einen zweiten. Und letztendlich ist für uns wichtig, dass der Prozess, den wir durchlaufen, jetzt stetig nach oben geht und wir sukzessive uns steigern, um halt dann eben in der entscheidenden Phase definitiv in Topform zu sein, weil wie wir vorher gesprochen haben, letztendlich ist es dieses Jahr so, wenn du 3 Wochen Topform hast, dann wirst du Meister. Mhm. Und das ist die große Herausforderung dieses Jahr, dass du on point topfit bist und in der Verfassung bist, um eben in der Zeit definitiv einen Unterschied ausmachen zu können. Und ich hoffe jetzt mit den vielen Verletzten, die wir hatten, die jetzt nach und nach zurückkommen, dass wir dann da genau zum richtigen Zeitpunkt peaken und nicht mehr dass wir dieses Up and Down hatten, was wir jetzt am Anfang der Saison hatten, wo wir mal sehr gute Spiele haben und teilweise auch wieder Spiele haben, wo wir uns ein bisschen unter Wert verkaufen. Und deswegen hoffe ich, dass wir jetzt mit der Nordgruppe auch eine Möglichkeit kriegen, mit dem eng getakteten Rhythmus auch wirklich ins Rollen zu kommen. Und dann denke ich, dass wir eine ganz gefährliche Mannschaft in den Playoffs.
Du, 2 Fragen habe ich noch, auch ein bisschen dich persönlich betreffen. Wenn ich drauf schaue, momentan hast du in 23 Spielen 19 Punkte. Wenn das so weitergeht, wäre es deine punktbeste Saison in München. Gibt es da irgendwie einen Grund dafür, dass das da momentan gerade ein Ticken besser läuft?
Oh, eine gute Frage. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich verstehe mich, im Jahr sind dann alles super. Am Anfang haben wir keine Aussicht, wenn man wechselt. Und jetzt seit 3 Wochen spielen wir mit JJ zusammen. Mhm. Das macht richtig viel Spaß momentan. Und ich denke, der eine oder andere fällt momentan ein bisschen leichter rein oder dann hat man mal den zweiten Assist hinten dran, wo die letzten Jahre dann vielleicht nicht passiert ist. Aber warum genau das jetzt irgendwas anders wäre, kann ich jetzt nicht sagen. Also von dem her nehmen wir es so, wie es ist. Am Schluss wollen wir die 3 Punkte lieber haben, wie wir die eigenen Punkte. Aber wenn es natürlich so läuft und beides zusammenkommt, ist umso besser. Und wie gesagt, wir schießen am meisten Tore in der Liga, glaube ich, momentan. Und dann ist schön, wenn man sich selber dann auch beteiligt.
Ja, ich meine, du bist ja auch ein Special-Team-Alocher, ne? Spielst Powerplay und Unterzahl die meisten Minuten mit Yasin, der hat, glaube ich, noch ein ganz bisschen mehr. Meisten Wechsel im Team pro Spiel. Vielleicht liegt es daran, bist du mit 32 in der Blüte deiner Leistungsfähigkeit.
Ja, wenn ich in der Kabine...
Warum lachst du so? Ist deine Frau auch im Raum, oder was?
Nein. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt Leidi in der Kabine sehe, dann denke ich immer, wenn der in dem Alter noch so ackern kann, dann darf ich mir auch nichts rausnehmen. Deswegen glaube ich, die Blüte, ja, wenn du das sagst, dann ist es ein nettes Lob und dann muss ich schauen, dass ich die nächsten Jahre euch beweise, dass ich ja sehr lange blühe. Also von dem her schauen wir mal. Na, aber ich fühle mich gut dieses Jahr. Also kann man jetzt auch nicht sagen, dass der Corona-Sommer gerade uns Nationalspielen auch mal gut getan hat. Ja, wir haben sonst oft Jahre gehabt, wenn du konstant die WM spielst, dann spielst du immer bis Ende Mai durch, hast 5-6 Wochen Sommerpause, wo jetzt nicht so viel Zeit ist, nochmal Kraft aufzuladen, sondern letztendlich versuchst du immer nur so diese Fitness zu halten. Und mit dem Abbruch im letzten Jahr und keiner WM war halt dieses Jahr einfach mal ein langer Sommer, wo du auch Chance hattest, auch mal fitnessmäßig wirklich wieder ein bisschen aufzusatteln. Und ich denke, das merkt man, also ich persönlich merke es momentan, dass mir der Sommer richtig gut getan hat und was meine Fitness angeht. Und es macht einfach richtig Spaß, momentan Eishockey zu spielen. Keine Wehwehchen, nirgendwo zwickt. Und glaube ich, fühlt man sich am Eis auch besser, wie wenn es andersrum ist.
Hagi, eine Frage habe ich noch. Ich weiß, es ist lang hin, aber du hast es gerade selber angesprochen, die WM. Wenn man so außenrum hört, gibt es momentan verschiedene Szenarien. Da wird von der Bubble gesprochen, da wird vielleicht von keiner Bubble gesprochen und so weiter. Wie sehr beschäftigst du dich? Ich meine, du bist ja ein wichtiger Bestandteil von der Nationalmannschaft mit diesem Thema WM und ob die stattfindet. Oder habt ihr irgendwas vom DEB oder vom Toni vielleicht sogar schon gehört?
Ja, wir haben mit Toni natürlich mal gesprochen und das hat sich alles so ähnlich angehört, wie das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, solange da nicht offiziell definitiv was bestätigt ist, kann alles passieren, von gar nicht spielen bis hin zu den Varianten, die du gesagt hast. Und letztendlich, momentan interessiert uns noch nicht so viel, weil die Saison läuft, wir sind voll im Saft. Und irgendwann wird dann ein Zeitpunkt da sein müssen, wo entschieden wird, wird es gespielt oder nicht gespielt. Gerade wenn dann für gewisse Mannschaften das Jahr vorbei ist, ist ja die Frage für die Jungs, ob die sich weiter fit halten oder ob eben dann die Sommerpause kommt. Und spätestens bis dahin, denke ich, werden wir Klarheit haben. Und sollte das Turnier gespielt werden, gehe ich auch fest davon aus, dass mit Sicherheit der Großteil der Jungs auch dann wieder bereit ist, unter welchen Voraussetzungen auch immer, das Turnier zu spielen, weil es einfach immer sehr viel Spaß macht, zur Nationalmannschaft zu fahren und mit den Jungs das Turnier zu spielen.
Und dann hört man ja auch bei dir raus, dass du da wieder heiß drauf bist. Ich wollte nur noch mal anmerken, das wissen vielleicht viele Leute nicht, weil du gesagt hast, die Belastung für euch war enorm. Da kommt dann zur Nationalmannschaft und immer wieder um Meisterschaften mitspielen, auch noch Champions Hockey League in München dazu. Und ich weiß, dass zum Beispiel du oder Frank Maurer oder ein paar andere Spieler bis zu 95 Spiele gemacht haben, bis die WM dann losgegangen ist. Also das muss man ja auch mal dazu sagen. Das ist schon enorm. Und da sagt man immer, in der NHL ist die Belastung riesengroß und so. Aber die bei euch ist da tatsächlich nicht geringer gewesen, ja, und das über Jahre.
Du sagst es richtig. Mit dem Champions League-Wettbewerb vor allem, der halt dann auch nochmal in den Jahren, wo wir da wirklich erfolgreich mit München waren, teilweise nochmal 10-12 Pflichtspiele mehr sind mit der Reiserei, wo du in Europa durchfliegst, dann ist das natürlich eine Belastung, die kommt. Und ich sag, vor allem, wenn du sagst, es gibt 3, 4, 5 Jahre in Folge die Weltmeisterschaften, dann sind es einfach jedes Jahr lange Jahre. Und dieses Jahr war es halt einfach durch Corona so, dass man ein bisschen durchschnaufen konnte. Und ich glaube, das merkt man aber auch den ganzen Jungs an, die sonst sehr viel gespielt haben, dass denen in dem Sinn der Sommer ganz gut getan hat.
Ja, dann würde ich sagen, danke für deine Zeit. Oder du, Basti, guckst du mich so an?
Nein, ich wollte es nur nochmal klarstellen, ja, weil viele das tatsächlich wissen, dass die Belastung für die Jungs über Jahre lang enorm ist.
Absolut, absolut.
Größten Respekt.
Haben wir hiermit ausgedrückt. Ganz kurz zum Abschluss noch.
Seid ihr euch einig jetzt?
Weil einig sind wir uns hier nie.
Nee. Wir reden auch gleich noch weiter, dass wir uns uneinig sind. Aber soll nicht dein Problem sein. Sag mal ganz kurz vielleicht noch abschließend, was ist eigentlich auf Social Media bei dir los? Weil ab und zu gucke ich ja mal so rein, hat man da vielleicht irgendwie ein schönes Bild, wo man auch nochmal thematisch drauf eingehen kann. Meisterschaft 2018. Das ist ja Wahnsinn. Ja.
Zugangsdaten verloren.
Wie gesagt, der nächste Schritt ist jetzt, dass ich lösche. Aber dann fragt mich wieder jeder, warum ich lösche. Aber bin mittlerweile kein großer Fan mehr von diesen Plattformen. Also ich finde es glaube ich schön, wenn ich selbst klar finde, es ist interessant, das mitzunehmen. Aber leider Gottes entwickelt sich die Gesellschaft momentan in die Richtung, dass du nicht mehr so viel Positives aus den Plattformen rauskriegst. Oder sagen wir mal so, die positiven Sachen, die du rauskriegst, sind so minimal, wo jeder in Anführungszeichen anonyme Kasperl seinen Senf unter irgendwelche Sachen darunter schreibt, dass ich mir das einfach nicht mehr geben will und möchte. Und deswegen ist es bis zu 2018 drin, wie es drin ist. Und ich schaue es mir auch nicht mehr groß an, wenn da einer irgendwas drunter kommentiert oder seinen Senf dazu gibt. Und ich brauche auch nicht irgendein Lob von irgendeinem unter einem Foto haben. Deswegen sehe ich das Ganze mittlerweile ein bisschen kritischer und versuche mich da ein bisschen zurückzuhalten aus dem Ganzen.
Alles klar, ist angekommen. Dann vernehme ich, dass das nächste Posting dann mit der Meisterschaft 2021 passieren könnte, vorher nicht.
Ja, das muss man sagen. Wahrscheinlich auch nicht. Also, okay. das gilt ja für positive wie negative Ereignisse, dass ich da kein Post setzen werde. Wenn wir den Pokal gewinnen, dann wird es auch jeder so mitkriegen, ohne dass ich mein Gesicht da ins Internet reinstelle mit dem Pokal in der Hand. Also der das wissen will, der wird das auch so wissen, ohne dass ein Post von mir im Internet ist.
Alles klar.
Da sage ich konsequent wie immer.
Harte Haltung, wie immer, genau. Und kein Social Media Manager der Welt wird Geld an dir verdienen. Das ist auch klar, aber wichtig ist auf dem Eis. Was ist?
Aber hör mal, ich habe nie gefragt, aber jetzt, weil wir schon total abgewichen sind, habe ich mal gehört, du fährst regelmäßig mit dem Bob rein. Also mit dem Bob, das muss man dazu sagen, das ist eine Bahn nach München zum Training, stimmt das?
Ach, die Bob, ja. Mittlerweile ist der Meridian, der von Salzburg nach München fährt. Und vor Corona-Zeiten bin ich tatsächlich eigentlich außer an Spieltagen nur Zug gefahren, ja.
Ja, das war jetzt gerade meine Frage. Wie hast du das eigentlich gemacht zu Corona-Zeit? Bist du weiterhin oder bist du mit dem Auto jetzt gefahren?
Nee. Das ist ja auch mit unserem DL-Konzept nicht mehr confirmed. Deswegen fahre ich jetzt mit meinem Auto und nutze das momentan, um raus und rein zu fahren.
Gut, sehr schön.
Spannend.
Dann
Straßen sind ja frei nach wie vor.
Ja, ist richtig.
Deswegen ist das momentan noch entspannt. Ja. Aber wenn dann die alte Zeit wieder kommt, dass du von Rosenheim bis München genauso lang brauchst wie für die 9 Kilometer auf dem Ring, dann überlegst du dir wieder, ob du lieber in den Zug reinsteigst oder dich ins Auto setzt.
Ja, dann fährst du in der Hälfte der Strecke, fährst kurz rechts raus, dann kriegst du einen Espresso bei mir und dann kannst du weiterfahren. Alles klar. Hagi, lieben Dank für deine Zeit.
Internetin, also, der hat einen scheiß Kaffee.
Beste Grüße. Danke dir.
Ne? Ciao. Ciao. Okay, ciao.
Was hast du jetzt schon wieder mit meiner Kaffeemaschine?
Ja, ein Barista bist du nicht.
Das ist ein Vollautomat, da muss man auch nicht dramatisch viel machen.
Wenn man sich mal deine Getränke daheim anschaut, würde man ja sagen, du bist ein Winzer.
Aber da ein ganz ordentlicher Winzer.
Ja.
So. Ja. Ja, interessant. Patrick Hager, ich finde immer gut, der hat so klare Meinungen, Haltungen und ob man das jetzt dann, wie man das wertet als Zuhörerin, sei dahingestellt, aber ich finde es mal gut. Das ist immer ganz klar und sagt so, ich kann mit sowas nichts anfangen und brauche ich jetzt auch nicht und nur um es irgendwie zu machen, mache ich dann auch nicht.
Wie sein Spiel, einfach straight und geradeaus.
Ja, aber ja, und interessant auch finde ich so diese letztlich ist ja dann doch eine Art Kampfansage Richtung Mannheim, indem er sagt, wir waren in vielen Spielen einfach richtig gut. Sie haben momentan Wege gefunden, dass sie in den entscheidenden Momenten dann doch ein Spiel vielleicht noch gewinnen, auch wenn sie vielleicht selber nicht so 100% gut gespielt haben, dann vielleicht noch irgendwie in der Verlängerung, in der Overtime. Aber klar, letztlich stehen da 4 Niederlagen für die Münchner. Ich glaube schon, dass das was mit dem Kopf ein bisschen macht. Ich fand dieses Interview von Yannick Seidenberg nach dem Spiel jetzt, nach dem 0-2, total lustig und interessant auf die Frage vom Kollegen Hans Finger, der gerade anfing zu formulieren eigentlich so, ihr habt jetzt 4 Spiele gegen Mannheim alle verloren und er sofort dann, ohne dass die Frage zu Ende formuliert wurde, ja, und jetzt ist man ein Meister oder was? Also, ich habe ihm auch sofort geschrieben, ihm Props gegeben, weil ich das total cool fand.
Shoutout,
alles klar. Es macht schon was mit einem, natürlich als Spieler, aber klar wollte er sagen, ja Moment, jetzt ist hier halt noch Vorrunde, also mach mal langsam, es kommt noch das, was wirklich wichtig ist. Aber klar, sie haben auch 1-3 gegen Ingolstadt das letzte Spiel jetzt gewonnen. Auch das ist natürlich ein interessanter Gegner und eine interessante Mannschaft. Habe ich das falsch formuliert, Goldi? Nee? 3-2, 2-1, 4-1. Genau. Ja, richtig. Nee, das war Mannheim. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Genau, ich habe hier gerade auf meinen Unterlagen falsch geguckt.
Also ich Mannheim nur, hat 3.
Ich mache jetzt das Spiel, wenn der Podcast rauskommt, am Tag darauf mache ich, Ingolstadt gegen Mannheim. Und das habe ich hier gerade noch in der Vorbereitung. Und da steht nämlich ja logischerweise, dass Mannheim ja 4-mal jetzt München geschlagen hat und auch 3-mal Ingolstadt. Und jetzt das letzte Spiel ja gegen Ingolstadt kommt. Und dementsprechend hätten sie dann möglicherweise 8-8 gegen diese 2 Mannschaften geholt.
Ich habe so ein bisschen Track verloren, um wen es eigentlich geht.
You lost track long time ago.
Ja, das war Interest.
Ja.
Bei Mau Mau kannst du auf die 7 auch die 8 legen.
Nee, bei der 7 nimmst du zwei, du Vogel. Bei der 8 kannst du. Auch die 7 kannst du auf
setz
die 8 aus. Legen. Die 7 kannst du auf die 8
aber
legen.
Aber nur, wenn es die Farbe stimmt. Sonst setzt er aus.
Ich spiele Neinallen.
Neinallen?
Ja. Das ist wie Mau Mau, aber halt in Bayern.
Wie heißt das?
Neinallen. Der Neiner kannst du was wünschen.
Ach, eine 9 oder was?
Ja, Neuner.
Neunerlen. Du preist.
Ich kenne nur Elva raus oder so, aber ja, das kenne ich nicht.
Das hat den Elva geheißen, Sascha hat es geheißen.
What?
Sascha raus.
Jetzt bist du aber komplett off topic, also ich meine mal ganz groß.
Nein.
Elva hat er die raus, 8 aussetzen?
Habe ich auch, das Spiel habe ich auch, das spiele ich auch mal.
Okay. Elva raus. Hat aber mit den Neunern nichts zu tun.
Nee.
Elva raus, trainiere als Nationaltrainer, weißt du, ist ja schon im Training.
Stehe ich dann von meiner klassischen Fußballnationalmannschaft und sage ich, was wollt ihr denn?
Wie lange war eigentlich dein Fußballeinsatz bei diesem legendären Spiel? Wurde dir Fußballschuhe hast schenken lassen?
Muss
ich gerade wieder dran denken. Was war das für ein Spiel? Dirk Nowitzki,
ja.
Abschiedsspiel oder irgendwas war das? So ein Charity-Spiel?
Ja, so ein Charity-Spiel war das.
Wie lange warst du auf dem Platz?
Ja, beim ersten Mal glaube ich gar nicht. Doch, am Schluss 90 Sekunden. Und beim zweiten habe ich länger, war ich so 4 Minuten. Also wie lange ich halt braucht habe, quasi von der Mittellinie bis ganz runter zu laufen und wieder zurück. Und dann habe ich festgestellt gehabt, holy fuck, ich habe nie in meinem Leben Fußball gespielt. Noch nie. Aber ich habe noch nie auf einem normalen Fußballplatz
groß
Fußball
und gespielt. Feld, ne?
Noch nie, habe ich noch nie gemacht. Ich habe in der Schule mal spielen müssen, aber da habe ich mir auch immer hingesetzt, habe ich keinen Bock gehabt. Und wenn ich spielen habe müssen, habe ich die Leute wegtreten oder irgendwie wegcheckt.
Und dass du dich wieder raussetzen konntest.
Richtig, dass ich gesagt habe, setz den raus, der hat sie nicht alle. Das fährt mir übrigens gut damit, mit dieser Taktik, ja. Insgesamt im Leben. Ja. Und habe ich einfach aus roten Faden durchzogen.
Neue Lebensweisheit
bei meinen Sachen.
Untergebracht.
Und da war es wirklich so, ich musste quasi, wo die Auswechselbank ist, auf die gegenüberliegende Seite laufen. Und ich weiß nicht, wer drin, aber habe ich gesagt, du hör mir zu, ich kann da gar nichts, nur mir einer anschießen oder irgendwas, dass irgendwas passiert. Ah, super, rennst du auf den Platz, kriegst gleich einen Ball. Ja, sowas Blödes, gell. Da musste ich erst mal feststellen, ich hätte gleich einen gesehen, aber der war so weit weg, dass ich da hinten vorne hinkomme mit dem Ball. So. Ende vom Geschichte, also die Geschichte jetzt Ende zu führen, bis ich auf die andere Seite rübergelaufen bin, ist es ganz nach vorne gegangen und dann ist es ganz zurückgegangen und dann war ich eigentlich komplett fertig. Ich habe mich ja null warm gemacht. Ich war komplett.
Du bist aber mitgelaufen, diese Strecke, einmal hinter, einmal vor.
Ich bin komplett übersäuert gewesen und war komplett am Ende, bin dann wieder rübergelaufen und habe mich auswechseln lassen. Ich habe pumpt mit 200 Puls und habe gesagt, das mache ich nicht nochmal. Das bringt nichts. Ich wäre eher Trainer.
Aber von der Seitlinie könntest du dir es vorstellen, ja, deswegen.
Aber ich kann.
Schwierig aber zu sehen, weil du hast da auf einer Ebene, das ist gar nicht so leicht zu sehen.
Das stimmt. Drauf.
Ich kann aber sagen, um die Geschichte abzuschließen, würde ich hiermit gerne tun, dass Rick Goldmann danach noch genug Lunge gehabt hat, um auf der Aftershow-Party zu zelebrieren.
Du warst
die Energy hattest du. Ja, selbstverständlich war ich dabei. Ich habe die Sendung moderiert. Das ist auf Sport1 damals gelaufen und das habe ich damals moderiert. Dabei.
Du Vogel, von dem ich rede, das war...
Ja, natürlich, die Stiftung von Dirk Nowitzki zusammen mit der Schumacher-Stiftung.
Das war von 2019 im Sommer, wo der Leon Dreisaitl mit dabei war. Da warst
Nein,
du
nicht. Das Spiel, hast
das
du
noch Spiel war mit Leon Dreisaitl, wo das Bild, wir zeigen gerade auf dem Bild, wo Dirk Nowitzki hängt. Da war der Sascha Bandermann nirgends. Bei dem anderen Spiel, da war ich 90 Sekunden. Da
ja, bin also. Ich ja, aber der hat da zwei Spieler da
schon. Das wusste ich nicht. Okay, sorry, dann war ich jetzt bei einem anderen Spiel.
Selber schuld, dass wir ihn nochmal eingeladen haben.
Das ist dann umso erstaunlicher, wie man den.
Okay. Gut. Und der Leon war echt gut. Der war echt gut.
Ja, der hat doch auch mal Eishockey tatsächlich im Jugendbereich ein Jahr nicht Eishockey gespielt, weil er sich aufs Fußball konzentriert hat.
Ja, aber trotzdem, da waren ja andere auch dabei. Also ich kenne die nicht, aber die so bei Bundesliga-Vereinen spielen.
Du müsstest sie aber jetzt dann kennenlernen, wenn du die noch nominieren willst.
Naja, musst schnell ins Scouting gehen.
Aber zu, das ist ein Unterschied. Wenn ich Teamchef mache wie der Beckenbauer, ja, dann mache ich doch eine Taktik und mache da unten da den Onkel, der mit denen trainiert. Ja, was meinst du denn, wer ich bin? Ich führe die Mannschaft, ich suche die richtigen Sachen aus und treffe Entscheidungen, damit wir als Fußballnationalmannschaft Titel holen. Und da wäre ich, die diese Journalisten mal führen, ja, und meine Führungsspieler da mal schön, ja.
Ja, wir wissen Bescheid.
So.
Und freuen uns auf die anstehende WM und EM dann.
Ja. Ja. Ob ich beide mache, weiß ich nicht, weil wenn ich einmal gewinne, dann bin ich raus.
Du hörst sofort auf, am Höhepunkt hörst du auf,
ich würde immer am Höhepunkt aufhören.
Ja. Ja. Es ist sehr schön. Also Rick Goldmann wird...
Ich würde mit allem aufhören, auch mit diesem Podcast am Höhepunkt aufhören, aber ich habe auch echt zwei dabei. Da komme ich nicht hoch.
Ja, das ist ja gut. Deswegen halten da Sesh und ich das ein bisschen flach, also, dass du weitermachst.
Weil ich ja auch eben eigentlich, ich wollte da so ein bisschen mit reingehen, nochmal Mannheim München und so, und dann kommst du mit deiner komischen Fußballgeschichte da. Ja, weil ich habe ja jetzt hier...
Ich höre mir die so gerne an, weil das so gut ist, er beim Fußball. Und ich hätte es so gern gesehen, wie der sich da ein abhechelt, nichts mit Fußball am Hut hat, sein Leben
ich
lang.
Ich habe mich, wie ich es erstmal so beim Warmmachen war, da wusste ich ja nicht, was man tut.
Da hast du hingestellt, hast einen Ball da rumgeschossen, oder?
Ja, da hat jeder geschossen, ich habe mich erstmal so 10 Minuten dehnt. Da habe ich mit irgendwelchen Leuten passt, da habe ich schon so einen Muskelkater gehabt, im Oberschenkel, im rechten vorne, durch das vorne immer so durchziehen. Das ist ja eine Bewegung, es war schlimm. Es war echt schwierig für mich. Diese körperlichen, das ist anders.
Diese Fremdbelastung.
Hm. Wahnsinn. Also ich habe ja eben hier schon die ganze Zeit auf das falsche Formular geguckt, als ich die Ergebnisse gelesen habe. Deshalb wollte ich jetzt eigentlich ja noch ein bisschen erzählen rund um Mannheim, aber ich kann es auch lassen,
ja,
weil ich hier schon alles vorbereitet habe für das Spiel.
Aber das ist ja jetzt nicht.
Ja, 91% Penalty-Killing, das werden wir mal ein bisschen unter die Lupe nehmen.
Alter, wir sind jetzt so gerade bei der Fußball-EM.
Jetzt war es doch gerade lustig hier.
Wir sind bei der Fußball-EM, jetzt kommst du mir mit dem Kack daher.
Ricks Fokus liegt jetzt schon auf
also der Berlin hat 155 Mal häufiger geschossen als Mannheim. Aber
und ich sag
prozentual
eins,
halt die meisten aus dem Slot, die
grundsätzlich
Mannheimer.
Weil, war das,
also die Schüsse sind qualitativ besser offensichtlich.
Grundsätzlich war das schon von Clever vom Klinsmann früher, dass der einen Löwe die Taktik dazu geholt hat. Weißt du?
Ja.
Der Klinsmann so als Führer.
Lieder? Ja, aber du bist ja normal, also das ist ja im Eishockey das Gleiche, als Chefcoach mittlerweile, also als NHL-Chefcoach hast du ja auch.
In Deutschland ist das nicht, aber
in Deutschland nicht, aber ich sage ja.
In der NHL, um mal ernst zu werden, ist die Distanz natürlich, das Erste, was du lernen musst, du distanzierst dich wahnsinnig von der Mannschaft. Und die sind ja oft zum Teil gar nicht mehr dabei beim Training auf dem Eis. Also es macht natürlich jeder auch ein bisschen unterschiedlich und man führt auch durchaus mal mit Nähe, aber das ist jetzt nicht an der Tagesordnung in der NHL, sondern da wird normalerweise über die Führungsspieler tatsächlich geführt. Und ja, im Training bist du schon auch dabei, aber es ist nicht so, dass du da normalerweise diese ganzen Trainingseinheiten auch wirklich führst, sondern hast du tatsächlich andere Aufgaben. Ja. Das
ist der Schweizer Begriff des Bandengenerals.
Wollen wir weitermachen?
Warum nicht?
Ja, oder hast du noch was beizusteuern zu deinem neuen Amt? Das kannst du ja dann nochmal auf der Pressekonferenz ausführlich tun, dein Spielsystem nochmal wiedergeben.
Ja, bis vor kurzem.
Das wäre ein Highlight. Das fände ich ja sensationell. Stell dir das mal vor.
Wir könnten einfach so eine PK initiieren, einfach, weißt du, und ihnen einfach Vorschläge sagen, dann
neue Bundestrainer stehen. Ich kann euch eines sagen, ihr zwei werdet nicht meine Presseadjutanten sein.
Ich will auch gar nicht dabei sein, weil
da brauche ich nämlich Profis brauche ich.
Ja. Ich wäre ja auch nach einem Tag meinen Job los, weil du schon gefeuert wärst. Dann müsste ich mitfliegen, weil ich
du hast keine
aus deinem
Ahnung.
Staff komme.
Du hast ja keine Ahnung, wie es läuft beim DFB.
So, lass uns weitermachen mit Eishockey. Wir bleiben weiter in der Gruppe Süd.
Kannst du den Fischi mal fragen, was er hält davon, wenn ich jetzt Fußball-Bundestrainer bin?
Können wir gleich machen. Christopher Fischer wollen wir anrufen von den Wild Wings in Schwenningen.
Weil wir ihn nämlich fragen wollen, was er davon hält, wenn ich Bundestrainer bin im Fußball.
Kann ich das auch einleiten? Oder
ja, nicht? Bitte.
Ja. Weil jetzt waren wir bei den Top-2-Mannschaften der Gruppe Süd. Jetzt gehen wir mal zu einer Mannschaft, die eben so on the edge ist, es zu schaffen oder nicht zu schaffen, in die Playoffs zu kommen. Also eine ganz andere Drucksituation hat als Mannschaften, die immer davon ausgehen, dass es eh automatisch funktioniert.
In welcher Gruppe hat der Edge gleich wieder gespielt? Mit Bono.
Ja, U2 heißt die Band.
Ja, ich habe lang zum Bono Bodo gesagt.
Die Edge.
Und dann habe ich gemeint, am Oktoberfest hat der ein Kaffeezelt, Bodos Kaffeezelt.
Ja.
Aber da war er nicht.
Dachtest du ja gut.
Ich bin jeden Tag hingegangen, wollte ihn treffen.
Aber von U2
hat kannst du mir mal ein Lied Drummer vorspielen, aber er hat gesagt, nee, ich kann dir einen Kaffee machen.
Wenn es der Kaffee gewesen wäre.
So, Fischer. Ich habe ihn auch schon vorgewarnt, dass es später wurde. Es wurde sehr viel später.
Hallo?
Jo, Fisch hier, ist die Eishockey-Show. Hörst du uns? Rick, Sascha und Basti? Jo, sehr gut.
Tag.
Also wir sind ganz pünktlich. Wir sind ganz pünktlich, sogar vor der Zeit. Nein, sorry, wir sind sehr spät. Und deshalb würde ich jetzt mal direkt mit einem Kompliment und mit einem Lob einsteigen wollen. Ich sage einfach mal, es fällt echt auf, du bist einer der freundlichsten Menschen in dieser Szene. Immer wenn man ankommt, auch nach Schwenning, breites Grinsen zur Begrüßung, als wenn du dich wirklich freuen würdest. Wie machst du das? Er legt auf! Er legt auf!
Der ist gut!
Das erste
Christopher Fischer.
Den hat er von Schützi, hat er den. Ah,
hat er aufgelegt.
Der hat gesagt, ich bin Eishockeyspieler, sowas höre ich mir von dem nicht.
So, jetzt müssen wir erstmal wieder connecten, Moment. Oh, jetzt habe ich auf den roten Knopf gedrückt. Also
was
heute ist das
los hier.
Ja, was soll ich machen?
Seit du weißt, dass ich Bundestrainer wäre, bist du weg.
Völlig
aus dem Konzept. Jetzt aber. Das ist Wahnsinn. Du bist der Erste, dem ich gerade zum Start ein Kompliment verteile und sofort legst du auf. Das geht nicht. Hast du noch gehört, was ich gesagt habe?
Ach so, ja. Ja, du darfst gerne nochmal wiederholen. Das hat so in der Hälfte abgebrochen.
Ja, ja, ist klar. Das machst du gut. Hast du es wirklich noch gehört? Komm, jetzt blöff nicht.
Ja, nee, du sagst, dass ich freundlich bin und mich ja immer freue, aber ich denke, das liegt natürlich auch an euch oder wenn ich dich und euch sehe, dann kann man ja gar nicht anders als lächeln.
Okay.
Wir verbreitern noch dein Lächeln. Unsere erste Frage wäre, wir haben hier spontan entschieden, dass Rick neuer Fußball-Nationaltrainer wird. Was sagst du dazu?
Aber ich weiß nicht, ich hab ihn nie am Ball gesehen.
Ja, aber das ist
wurscht. Wirst du auch nie.
Fachkompetenz ist nicht wichtig, Führungskompetenz ist da. Ich sehe mich mehr als Teamchef, was meinst du?
Ja, das könnte schon sein. Ich denke, das wäre auf jeden Fall gut für die Kabine, gut für die Atmosphäre. Und den Jungs da, dass die mit Spaß bei der Sache sind.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass da im Fußball viel zu viel taktiert wird. Und der Rick würde Fußball wieder vereinfachen.
Ja, ja.
Ich habe es nicht ganz verstanden.
Ja, ich auch nicht.
Hin und wieder wird im Fußball, finde ich, zu viel über Taktiken und so gesprochen. Der Rick würde den Fußball, glaube ich, wieder vereinfachen von der Nationalmannschaft und damit wieder Erfolg haben. Bin da sehr
zuversichtlich. Über die Härte ins Spiel kommen.
Auch. Stimmung und Härte müssen passen.
So ist es.
Ja, genau.
Komm, wir reden über Eishockey. Lass uns das tun.
Wie ihr wollt.
Lass uns mutig sein, über Eishockey reden. Wir haben gerade schon gesagt, wir hatten ja vorhin Patrick Hager am Telefon für München. Logischerweise eine ganz andere Situation. Die wollen auf Platz 1, denken, dass sie da Mannheim auch noch vertreiben können und sind auf der Jagd. Für euch in Schwenningen und für dich mit der Mannschaft geht es ja in dieser Saison nur darum, irgendwie die Playoffs zu erreichen. Eine besondere Situation jetzt. Wie geht ihr gerade damit um, so in einer Phase, wo es jetzt so langsam in die Crunch-Time geht? Dann gibt es die Verzahnungsrunde. Klar gibt es noch genug Spiele, aber wie ist so die momentane Drucksituation für euch? Wie gehst du persönlich auch damit um?
Ja, wie du sagst, also wir wollen unbedingt in die Playoffs und gerade jetzt im Moment sind verdammt wichtige Spiele da am Playoff-Strich und also an den Norden denken wir jetzt im Moment noch gar nicht, also an diese Verzahnungsrunde, weil wir halt jetzt extrem wichtige Spiele im Moment hier in der eigenen Gruppe noch haben. Also 6-Punkte-Spiele, sprich jetzt das letzte gegen Straubing war ein extrem wichtiger Heimsieg, dass wir Straubing da ein bisschen auf Distanz halten konnten. Und jetzt fahren wir morgen nach Augsburg und das ist auch ein 6-Punkte-Spiel. Wenn wir gewinnen, wenn Augsburg gewinnt, also extrem, extrem wichtig und ja, da wollen wir halt unbedingt gewinnen und dann haben wir noch ein Spiel gegen München, was jetzt auch nicht einfach wird, aber wo wir eigentlich jetzt immer gute Spiele auch abgeliefert haben, leider unglücklich verloren haben teilweise und ja, ich denke, wir haben jetzt eine kleine Serie auch mit 3 Siegen in Folge und wollen auf jeden Fall da ein bisschen Schwung dann mitnehmen, auch in den Norden.
Fischi, Frage von mir, weil du gerade angesprochen hast, Distanz halten. In den letzten Jahren war es eigentlich so, dass Schwenningen immer auf Distanz gehalten wurde. Was hat sich denn bei euch tatsächlich vor der Saison verändert? Denn auch wenn es hart klingt, aber Schwenningen hatte ja in den letzten Jahren durchaus das Loser-Image eigentlich so fest angeheftet jetzt in der DL. Was hat sich auch durch Sunny vielleicht bei euch verändert oder dadurch, dass Christoph Kreuzer jetzt noch übernommen hat, der sportliche Leiter, was hat sich im Sommer da explizit getan in Schwenningen?
Ja, ich denke zum einen, die Mannschaft funktioniert super harmonisch. Also wir sind sehr ausgeglichen. Wir haben gute Neuzugänge bekommen, gerade offensiv oder auch defensiv. Dass wir da eine ausgeglichene Mannschaft haben. Ich denke, unser größtes Plus ist natürlich im Tor, der Joachim und der Patrick, dass wir zwei starke Torhüter haben. Der Patrick hat ja bisher noch nicht so viel spielen dürfen, aber hat jetzt einen extrem wichtigen Sieg für uns geholt, gegen Straubing auch, nachdem er davor lange nicht gespielt hat. Ja, ich denke, zum einen ist es der Kader, dann auch der Sunny, also unser Coach, wie er die Mannschaft führt und uns einstellt und auch wie wir arbeiten. Also Training teilweise sehr knackig, sage ich mal. Es war eine harte Vorbereitung, also wie wir trainiert haben mit der ganzen Mannschaft. Wir sind richtig marschiert und ich denke, das merkt man auch, dass wir physisch mit jeder Mannschaft mitspielen können, also vom Läuferischen her auch. Und ja, dass wir da topfit sind auf jeden Fall und uns daher vor keinem Gegner verstecken müssen.
Fischi, du hast gerade die Trainingsweise von Sundblad angesprochen. Das finde ich sehr interessant, weil ich habe mir da auch was überlegt gehabt, beziehungsweise hat man ja gesehen, dass ihr, sage ich mal, von Ende Januar bis Ende Februar nicht zwingend punktet habt. Ja, wenn man weiß, wie hart Sundblad trainiert und dass der manchmal auch die Saison im Ganzen sieht, dass man dann wieder fit ist, kann man durchaus mal eine Delle erkennen in den Mannschaften, die er länger trainiert hat, dass es so einen Einbruch gibt in der Phase, sage ich mal, grob Januar oder Februar, damit man dann danach auch wieder hundertprozentig da ist. Die Frage ist letztendlich, habt ihr bewusst irgendwie die Intensität da nochmal erhöht?
Nee, also ich denke, unsere Intensität, die war allgemein konstant weit oben im Training. Aber der Sunny hat es trotzdem gut geregelt. Also es gab dann trotzdem, nach Spielen hatten wir dann trotzdem regelmäßig unsere freien Tage durch diesen bisschen unregelmäßigen Spielplan dieses Jahr. Vielleicht sogar ein paar mehr freie Tage als sonst. Mhm. Haben dann dafür aber auch wieder sehr hart trainiert. Aber ich denke, so eine Niederlagenserie, das war jetzt bei uns jetzt nicht unbedingt auf Müdigkeit oder so zurückzuführen, sondern einfach, dass wir halt teilweise schlechtes Eishockey gespielt haben, unkonzentriert, undiszipliniert waren und da halt vielleicht so Hänger drin hatten. Aber ich glaube, dass es jetzt nicht zwingend an der Physis, also an der physischen Komponente lag. Klar hat man natürlich auch ein paar Verletzte zu einem Zeitpunkt da, was auch noch erschwerend dazu kam. Aber ich denke, jetzt haben wir uns da gut gefangen und kriegen jetzt langsam auch unseren Kader wieder voll. Und ich denke, das kommt jetzt gerade zur richtigen Zeit, ja.
Was ist denn für dich ausschlaggebend, dass ihr das packen könnt, dass es vielleicht auch noch einen ganzen Schritt weitergeht? Also wenn man mal so rein auf ein paar statistische Werte guckt, auch wenn das nicht immer die ganze Wahrheit sagt, aber seid ihr ja gerade, was so Special Teams anbetrifft, zum Beispiel völlig okay unterwegs, was ja auch in Playoffs dann ein wichtiger Wert sein kann in allen Bereichen. Ich glaube, ihr habt gerade den viertbesten Wert der Liga im Powerplay, in der Gruppe Süd sogar. Seid ihr ganz weit oben und auch im Penalty-Killing nach diesem Wahnsinnswert von Mannheim seid ihr auch direkt da. Was ist für dich der Unterschied vielleicht noch, dass es manchmal bei 5 auf 5 nicht so funktioniert oder wo ist die Qualität, die es noch zu steigern gilt, im Spiel für euch?
Ich denke, das Wichtigste ist die Konstanz. Also nicht nur von Spiel zu Spiel, sondern auch über 60 Minuten. Also wenn wir Spiele gewonnen oder verloren haben, dann war es oft, dass wir Hänger drin hatten oder Phasen. Gegen München haben wir, glaube ich, einmal zu Hause 4-1 geführt und haben das Spiel noch verloren. Dass wir es schaffen müssen, 60 Minuten konstant das gleiche Eishockey zu spielen. Jetzt im Spiel gegen Straubing war es auch so, dass wir schlecht gestartet sind eigentlich. Und wenn wir Pech haben, dann steht es vielleicht 1-0, 2-0 schnell für Straubing und dann geht das Spiel in eine andere Richtung. Dann hat der Patrick super gehalten und nach Ende des ersten Drittels haben wir uns dann gefangen, haben dann angefangen, unser Eishockey zu spielen, wie wir es können und haben dann auch letztendlich verdient gewonnen. Aber ich denke, das Wichtigste für uns ist, dass wir es schaffen, 60 Minuten gutes Eishockey zu spielen und halt, wenn wir mal einen Hänger haben, dass es halt gehört, dann denke ich auch immer ein bisschen Glück dazu, dass es nicht bestraft wird von gegnerischen Mannschaften. Und ja, aber ich denke, so die Konstanz ist das, was natürlich sehr wichtig ist. Und ich denke, wenn man lange schaut, also Richtung Playoffs, ist natürlich auch immer die Gesundheit wichtig, also dass die Mannschaft fit bleibt. Klar, jetzt kann man keine Spieler mehr verpflichten. Und wenn man da ein paar Verletzte hat, hat man natürlich keinen Einfluss drauf, dann kann sowas auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen.
Du hast die Playoffs schon angesprochen, da vielleicht gleich noch eine Frage dazu. Aber erstmal auf dem Weg zu den Playoffs. Momentan seid ihr am vierten Platz. Augsburg ist knapp dahinter, Straubing ist knapp dahinter. Ingolstadt ist ein Ticken davor. Jetzt geht die Verzahnung los. Ist das Ziel der vierte Platz oder schaut ihr ein bisschen weiter nach vorne auch?
Nee, also wir wollen jetzt in erster Linie auf jeden Fall in die Playoffs. Ob wir dann Dritter oder Vierter sind, das ist, denke ich, nicht so wichtig, weil sobald es in die Playoffs geht, ich glaube, die erste Runde, das ist ja auch Best of Three, da kann alles passieren und ich glaube, dann ist auch nicht wichtig, gegen wen man spielt, sondern Playoffs, eigene Gesetze, so wie im DFB-Pokal, wie man so schön sagt.
Geht sich da nicht aus. Ich habe keinen Straßenschwein und, hier, aber ich würde so reinschmeißen, ja.
Genau, und ich glaube, solange man in den Playoffs drin ist, gerade dieses Jahr ist ja nochmal alles viel enger durch diese zwei Gruppen. Ich würde sagen, Hauptsache in die Playoffs kommen, egal auf welchem Platz und dann ist alles möglich.
Weil wir da auch vorhin mit Patrick Hager schon drüber gesprochen haben, wie ist es von deiner Wahrnehmung, die Qualität der Gruppe Nord und der Gruppe Süd? Würdest du sagen, Mensch, Gruppe Nord wäre es für uns auch ein Stück weit einfacher, weil in der Gruppe Süd haben wir schon mal automatisch Mannheim München dabei und da sind eigentlich ja im Normalfall schon mal zwei Plätze weg und Ingolstadt ist auch noch gut unterwegs. Wie ist da deine Wahrnehmung von der Qualität im Unterschied, bevor es dann auch in die Verzahnungsrunde geht?
Ja, ich würde schon sagen, dass gerade durch Mannheim München, also die zwei Top-Mannschaften der Liga über die letzten Jahre, dass die Südgruppe, denke ich, ein bisschen stärker ist, alleine wegen diesen zwei Brocken. Und Ingolstadt natürlich, wie du sagst, auch dieses Jahr eine richtig, richtig starke Mannschaft hat und eine starke Saison spielt. Aber trotzdem, jetzt wenn es in den Norden geht, auch, ich würde jetzt nicht sagen, die Gruppe ist einfacher. Da muss man trotzdem jedes Spiel erstmal gewinnen. Für die, je weniger Spiele noch im Kalender stehen, desto mehr wird um die Playoff-Plätze und um jeden Punkt gekämpft. Und daher wird es auf keinen Fall einfacher werden.
Und auch wenn es jetzt natürlich darum geht, diesen vierten Platz zu ergattern aus Schwenninger Sicht. Du bist jetzt im zweiten Jahr dort, hast aber auch schon einiges mitbekommen, nachdem ja im letzten Jahr da durchaus Unzufriedenheit im Umfeld auch so war. Wie wichtig ist es für Schwenningen allein, für diesen Standort mal wieder so einen Erfolg zu schaffen, in die Playoffs der DEL dann nochmal einzuziehen?
Gestern habe ich mich mal gefragt, wisst ihr das? War Schwenningen schon mal in den DEL-Playoffs?
Ja, absolut.
Also seit dem Wiedereinstieg, meinst du?
Ja.
Ja, die waren einmal in der ersten Playoff-Runde.
Okay, weil das, ich konnte es nicht rausfinden. Ich war gestern selber nämlich mal auf Wikipedia unterwegs und wollte mal schauen.
Das steht aber da drin. Aber, hat die Brille nicht auf. Ich glaube, das letzte Mal, wann war das? Vor 3 Jahren, oder?
Ja, da waren spannende Erfolge, aber da stand halt nichts von DL-Playoff-Teilnahme, sondern halt nur...
Das war erste Playoff-Runde, also genau. Nicht Viertelfinale, aber erste Playoff-Runde.
Also es war in den letzten 6 Jahren, war man einmal eben in... der ersten Playoff-Runde, also seit man wieder sozusagen in der DEL spielt.
Da ist man raus gegen Bremerhaven.
Ja. Und davor war es ja irgendwann mal in den 90ern, weiß ich jetzt auswendig auch nicht, ich würde jetzt mal 97 tippen, sowas in der Richtung. Ja. Also ist lange her, von daher war es damals natürlich ein Highlight. Hat man auch übrigens gemerkt im Stadion, in der Helios Arena damals, dass diese Region unfassbar gelächzt hat nach Playoff-Eishockey, weil ich da ein Spiel auch gemacht habe und es war schon eine coole Atmosphäre. Leider war es dann nur ein Spiel, erste Playoff-Runde wegen des kurzen Modus, aber das wäre, glaube ich, ein guter Schritt mal wieder für euch.
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt leider schade, dass die Fans im Moment nicht miterleben können, dass wir, denke ich, eine gute Saison spielen, weil Potenzial, oder es ist schon eine Eishockey-verrückte Stadt, das hat man letztes Jahr, war großteils enttäuschend natürlich die Saison, aber man merkt, dass diese Stadt Eishockey lebt und gerade wenn wir letztes Jahr Derbys gegen Mannheim hatten, da sieht man, was für ein Potenzial auch da ist dann an Stimmung und an Fans im Stadion. Das ist schon ein toller Standort dafür und ich denke, also dass wir da im Moment schon die Fans begeistern können und ich hoffe dann natürlich, dass es dann auch auf die nächste Saison überschwappt, wenn wieder hoffentlich Fans erlaubt sind.
Hoffen wir auch. Fischi, bevor wir dich verabschieden, ich würde noch gerne was Privates wissen, um auch hier die Kollegen so ein bisschen zu dissen. Du bist ja, glaube ich, auch jemand, der sich so ein bisschen plant-based ernährt, oder? Also
Ja, pflanzenbasiert.
Ja, genau. So, genau. Absolut. Auch ein Freund der veganen Nahrungsaufnahme. Also kann man
aber
doch eigentlich...
Fischi ist schon länger vegan als du.
Ja, das mag sein. Also,
du bist ja Modi-vegan. Fischi ist ja schon lange
total
vegan.
Quatsch. Ich bin lange Vegetarier.
Ja, auf jeden Fall, bevor es cool war.
Das muss man Fischi absolut zu.
Das ist ja so, du bist kein Modeveganer und dementsprechend, die coolen Typen machen es ja auch, bevor es cool wird. Also dementsprechend noch ein Lob jetzt, auch zum Abschluss dieses Interviews. Ich wollte ja eigentlich nur sagen, Fischi, so Typen wie wir, die sich halt jetzt auch so ernähren, kann man schon sagen, dass Rick und Basti, wenn sie sich auch so ernähren würden, ähnliche Körper hätten wie wir? Ja, ne?
Das wäre ein weiter Weg, aber ich denke, nichts ist unmöglich.
Okay,
sehr schön. Wir lassen denen doch sich freuen. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Schau, wie sie sich freuen, die zwei. Ist doch
wie
schön.
Sich Sesh mit seinem Schwammerlkörper an einem Profisportler ran ekelt. Also das ist echt erbärmlich.
Ich habe heute 200 Sit-Ups gemacht schon heute Morgen um 6.30 Uhr. So, jetzt du, mein Freund.
Weil du nicht einmal aus dem Bett rauskommst, weil du so oft Anschwung hast nehmen müssen, du alter Mann. Ich möchte mich echt entschuldigen, Fisch. Es tut mir leid, er ist unmöglich. Aber sei froh, der ist zumindest nicht im gleichen Raum wie bei uns. Mit dir.
So, also du merkst, es ist große Podcast-Liebe hier aller Orten.
Ja, so ist es.
Ich kann mir das echt vorstellen, wie er 200 Mal versucht hat, sich aufzurichten im Bett, bevor er endlich die Beine rausgekriegt hat.
Meine Güte.
Braucht er so ein Krankenhausbett, so ein Ding oben, so ein Haken zum Hochziehen.
Und dann noch elektrisch zum Runterlassen.
Zum Abklappen.
Ja. Und das alles nur, weil er sich vegan ernährt und kein Kraft hat zum Aufstehen. Nein, Schwan ist Spaß.
Na, aber das ist interessant auch, weil es gibt ja wirklich einige Sportler, die das machen und dann wiederum Sportler, die sagen, keine Chance, könnte ich nicht, würde ich nicht. Aber für dich war das der richtige Weg, oder? Du hast...
Ja, ich habe es in erster Linie aus ethischer Sicht gemacht, also wegen Tieren damals. Ich wusste damals noch nicht, also ich habe vor 8 Jahren damit angefangen, wie sich auf meinen Körper auswirken würde. Aber ich muss sagen, also dass ich mich jetzt eigentlich über die Jahre hinweg immer besser gefühlt habe und ja eher fitter und schlanker wurde. Jetzt von 25 damals oder 24 bis 33, denke ich, ist das ja keine schlechte Entwicklung.
Nee, das stimmt. Ja, das ist so. Das ist ein besonderes Gefühl, muss man mal gemacht haben. Genau, ich kann es den beiden Herren hier nur raten, aber was soll ich denn lange reden? Ne? Jeder so, wie er mag, das ist auch vollkommen okay. Ja. Wir sind ja.
Ihr habt jetzt meine Nummer, genau. falls ihr ein paar Ernährungstipps noch braucht oder so.
So soll es sein. Dann lieben Dank für deine Zeit. Grüß die Sphinx.
Jawohl.
Deine Mannschaftskollegen, wenn du sie erkennst, weil ich kann es immer noch nicht hinkriegen. Ich
habe teilweise auch meine Schwierigkeiten noch. Also ich spiele jetzt, der eine sitzt sogar neben mir im Bus und ich muss schon teilweise auch genauer hinschauen.
Hey, you.
Oder zweimal.
Und das Scheiße, dass die im Bus nicht die Rückennummer anhaben.
Ja, wir haben so Corona-Masken mit unserer Trikotnummer drauf. Ich bin immer dankbar, wenn sie irgendwas haben, wo ich sie unterscheiden kann. Oder wenn sie morgens in die Kabine reinkommen, dann schaue ich, okay, welcher hat heute was an. Gleich mal morgens draufschauen, dass da keine, also da gibt es schon noch manchmal Komplikationen, selbst nach einer halben Saison, aber wir haben sie beide gern, das ist das Wichtigste.
Sehr schön. Dann viel Glück weiterhin dabei und beste Grüße nach Schwenningen, beziehungsweise in deine heimatlichen Gefilde und wir hoffentlich sehen wir uns nochmal.
Jawohl, danke für die Einladung.
Danke, gerne,
Fischi. Ciao.
Servus, tschüss.
Ciao.
So.
Wie du dich an unsere Gesprächsgäste ranpirscht.
Was? Ich habe mit einem ebenfalls Interessierten das Gespräch gesucht.
Da weißt du, wenn der in Schwenningen ist, unterhalten die sich wahrscheinlich vorher über nichts anderes.
Da kann er gar nicht hin, darf er doch gar nicht mit dem Sicherheitskonzept. Sicherheitskonzept darf doch der da gar keinen mehr treffen. Der
fängt ja alle auf dem Parkplatz ab.
Der darf doch keinen mehr treffen. Per Gerichtsurteil. Das hat ja gar nichts mit Corona zu tun bei dem.
Darf mich keinem Eishockeyspieler...
Auf 100 Meter nähern.
Auf 100 Meter nähern, genau, sehr schön. Herrlich. So.
Schön war's.
Ulkig war's.
Ist schon wieder aus.
Wir haben heute überzogen. 1 Stunde 7 Minuten. Für alle, die sagen, boah, was soll das mit Fußball? Das sind die 7 Minuten überzogen haben. Trotzdem habt ihr 1 Stunde Eishockey. Bäm!
Und ihr kennt den neuen Bundestrainer im Fußball. Wer kann's denn nicht erwarten?
Was wollt ihr mehr? Und nein, Arsene Wenger wird es nicht. Der ist nur auf der Liste drauf, weil er immer drauf ist. Habe ich vom Günter Kleinklack gelesen, nebenbei bei Twitter.
Alles gut, dass du den kennst, Arsene Wenger.
Den habe ich in Nizza beim Joggen getroffen.
Ja.
In der Früh um 7 Uhr an der Promenade d'Anglais.
Du kannst ihm jeden Namen hinschmeißen und alle hat er schon getroffen und mit jedem hat er schon was gemacht.
Das war ein paar Tage
nachdem bevor, du Oleg Snarok
genau, das war am gleichen, ja, das war an der gleichen Stelle.
Ja. Ja. Im Lobsterhaus.
Nein, das war unten an der Promenade d'Anglais joggen, kurz vor 7. Und dann vormittags, ja, ist ja wurscht wo.
Am Champagnerstand.
am Beach, an einen der in Nizza, wie nennt man das? Beachclubs. Also da, also wo man sich hinlegen kann.
Wo überall zu Hause ist. Das ist
einfach es
wunderbar. Ist eine Promenade. Also prädestiniert für den Bundestrainerjob. Ja.
Also ihr wisst, wo ihr ihn trefft. Oder treffen könnt.
Wo?
Ja, dich.
Da wurde.
Wenn es wieder irgendwann soweit ist und man ganz normal reisen kann, dann bist du sofort an der Promenade.
Dann muss ich doch jetzt ins Fußballstadion. Was redest du denn?
Ja, viel Glück für die kommende
Nizza,
Aufgabe.
Da Fußballstadion Nizza übrigens, das ist die FC Bayern Allianz Arena in klein. Von außen.
Ja.
Ich war nicht drin, aber jetzt dann werde ich ja öfter rein müssen.
Ja. Bisschen scouten, vielleicht hast du mal jemand. Nach Monaco musste halt dann.
Ja, Monaco musste.
Ist aber gleich um die Ecke, da kannst du mal Kevin ja Volland dann anschauen.
Weil du fliegst mit dem Helikopter rüber. Von Nizza mit dem Helikopter rüber.
Ja, siehste.
Ja, ich glaube, das
ist ja gleich drüben.
Ja. Zack, oder fährst du mit Bötchen, wenn du ein bisschen Zeit hast.
Nee, Helikopter schneller.
Ich sage aber, wenn du ein bisschen Zeit hast, kannst du auch mal gemütlich.
Da mit dem Boot rüber.
Mit deinem neuen Boot.
Da fährt rüber. Der Ding die ganze Zeit rum übrigens. Den habe ich letztes Mal
bei der. Der Ding, wer ist denn der Ding?
Wie heißt dieser eine, dieser Fußballer, der andauernd Weltfußballer geworden ist, der immer sich so hinstellt, so, der jetzt in Italien spielt?
Du meinst Cristiano Ronaldo?
Ja, der hat da unten sein Boot. Und da gibt es in der Nähe von Sanremo gibt's ein Outlet, das hat nur so.
Boote.
Nein, so Hermes und ja, so teure Sachen, die jeder mal kennt.
Dior.
Ja, zum Beispiel. Prada. Und andere Sachen.
Ist oder wie heißt es
mit diesen Taschen da, das Zeug ja, und so. Und da ist der, da fährt er öfter hin mit dem Boot dann. Fährt er tatsächlich vor. Dann ist er da, dann geht seine Freundin oder Frau, weiß ich nicht, rüber, geht er einkaufen und er bleibt am Boot unten. Das ist dann meistens so an der Grenze, ist er da. Ventimiglia a Sanremo hängt er da unten ab. Da gibt es so eine schöne Küste vorne. Dann
lässt sich die Tasche mitbringen,
die er braucht. Die Louis Vuitton Tasche.
Ja!
Louis Vuitton.
Louis Vuitton.
Ist da auch drin. Da kann man, da habe ich mal Hemd gekauft. Aber ist jetzt egal. Es war total runtergesetzt.
Ja.
Aber ich weiß nicht mehr, wie die Firma heißt.
Schmeiß irgendeinen französischen Ausdruck rein.
Ich kenne keine mehr.
Ich beende das Ganze.
Chanel.
Genau, ihr könnt euch ja noch ein paar.
Da ist auch Karl Lagerfeld drin, tatsächlich.
Ja,
in schön. Dieser Mall.
Super.
Da war ich mal, da hat es brutal geregnet.
Apropos Karl Lagerfeld, ich
gucke kurz unter
den Tisch und Rick hat die Jogginghose an und hat die Kontrolle laut Karl Lagerfeld über sein Leben verloren.
Moment mal, ich bin einsatzbereit, falls jemand anruft und ich muss auf den Fußballplatz. Ich habe auch die Stollenschuhe schon draußen. Was willst du von mir?
Ein besseres Ergebnis gegen Spanien, als das der aktuell noch
in Amsterdam. Das war doch nur ein Testspiel.
Was?
Das ist
Testspiel. Achso, das war ja nur so ein Beispiel jetzt. Das kriegt der Goldi ja auch hin. Eine Abschlachtung gegen Spanien kriegt er auch hin als Coach.
Komm, mach die Sendung zu.
Machen Schatz. Wir. Es ist der Wahnsinn. Es war inhaltlich sehr wertvoll hinten raus, vor allem.
Absolut, Ausflug nach Nizza.
Drei Minuten.
Wer braucht ihn nicht?
Ja, ich finde, es ist schon in der heutigen Zeit, ich höre mir sowas gerne
an. Ja, man lächzt ja nach Urlaub und nach Urlaubserlebnissen.
Ganz ehrlich, ich höre mir gern alte Leute an, die irgendwas von früher erzählen, wo man irgendwo hinfahren hat dürfen. Und deswegen wollte ich heute auch mal in diese Rolle schlüpfen.
Das ist gut.
Weil ich glaube, du musst einen gewissen Unterhaltungswert als Bundestrainer haben, als Fußball-Bundestrainer, weil du hast ja doch eine größere Entourage vor dir dann.
Deshalb mein Rat an euch
da draußen. Ja, auch die kleinen Journalisten immer da. Muss man sich auf der einen Seite gut stellen, aber dann auch klare Grenze setzen.
Journalisten.
Und manchmal ist da ja auch die falsche Frage zum Teil dabei. Da muss man trotzdem
freundlich sein. Question.
Lebt lieber im Hier und Jetzt.
Bien sûr.
Nicht in der Vergangenheit.
Ich weiß gar nicht, ob ich alle Pressekonferenzen wirklich selber mache. Ja, doch, irgendwas muss ich auch machen als Teamchef. Das mache ich schon.
In welcher Sprache gibst du die? Französisch hoffentlich.
Ja, vielleicht nehme ich mir jemanden mit. nee, natürlich auf Deutsch, aber vielleicht nehme ich einen mit, der jetzt sofort simultan noch übersetzt.
Ja, und wahrscheinlich wird es darauf rauslaufen, dass die Pressekonferenzen der deutschen Fußballnationalmannschaft nur noch am Strand in Nizza stattfinden.
Und dann aber bei Facebook gestreamt werden. Auch da hat er ja schon eine Idee gehabt. Bahnbrechende.
Aber apropos, da habe ich noch eine Info, die natürlich jetzt doch nochmal reinpasst.
Eine Info.
Oder ein Shoutout?
Nee. Ist eine reine Info, weil wir gerade hier Geburtstag. Die ganze Zeit über den Bundestrainer reden, der ja noch im Amt sein wird bei der Europameisterschaft. Ja. Und die wird auch beim Magenta Sport zu sehen sein.
Ja, genau.
Nicht nur die Europameisterschaft, sondern die nächsten drei Turniere.
Ja, deswegen komme ich doch ins Spiel.
Ja, ja, und das ist ja cool, dass wir sozusagen einen V-Mann direkt eigentlich in die Mannschaft einschleusen werden.
Ja.
Den direkten Draht.
Perfekt. Jetzt hast du es verstanden.
Ja, jetzt habe ich es begriffen, endlich.
1:12:39. Danke dafür, Sesch.
Gerne.
Und raus.
Danke fürs Zuhören. Wirklich, einen richtig großen Dank. Und ja, vielleicht in der nächsten Woche.
Jetzt mach Schluss.
Ja, okay, tschüss. Macht's gut. Danke fürs Zuhören nochmal.
Raus mit Applaus.
Ja, wo ist der Applaus? Früher hast du es besser im Griff gehabt.
Alle Spiele der Penny DEL live, nur bei Magenta Sport.